DW Menschen und Märkte.
Alibaba in New York, Börsengang ohne Chinesen. Die Schotten haben Nein gesagt. Was halten die Börsianer davon? Oracle braucht einen neuen Captain. Larry Ellison tritt ab. Und ein Minister im Forst, was die dritte Bundeswaldinventur für unseren Wald und für unsere Wirtschaft bedeutet. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Heute schlägt die Stunde der Wahrheit für den chinesischen Internetriesen Alibaba. Und zwar in etwa wörtlich, denn Alibaba-Boss Jack Ma soll die Glocke läuten dürfen, die den Handel an der New Yorker Börse eröffnet. Uns hat das schon die ganze Woche über umgetrieben und auch in China selbst ist der Börsengang ein großes Thema. Aber in der Alibaba-Heimat wird das Ereignis durchaus zwiespältig gesehen, berichtet Markus Rimmele.
In China Staatsmedien ist der Alibaba-Börsengang eine der Top-Meldungen. Das Land zeigt sich durchaus stolz, dass ein chinesischer Konzern global so viel Bedeutung erlangt. In den Zeitungen spekulieren Experten schon über das Ende der US-Dominanz im Internet. Auch die Bürger interessieren sich. Auf Weibo, einem Twitter-ähnlichen Kurznachrichtendienst etwa, brummt es. Mehr als 20 Millionen Nutzer diskutieren den Börsengang. Die Stimmung ist dabei aber längst nicht nur positiv. Viele fühlen sich ausgeschlossen, denn chinesische Kleinanleger werden kaum Alibaba-Aktien kaufen können. Natürlich würde ich gern kaufen, sagt Liu Kang, ein junger Büroangestellter in Shanghai. Wer macht denn nicht gern Geld? Ich als Chinese kann nicht am Börsengang eines chinesischen Unternehmens verdienen, das ist absurd. Doch seit Jahrzehnten Praxis. China kontrolliert den Kapitalverkehr. Der Yuan ist nicht frei handelbar. Ein Chinese darf auf legale Weise nicht einfach größere Summen Geld umtauschen und ins Ausland transferieren. China will damit unerwünschte Zu- oder Abflüsse von Kapital verhindern und damit Inflation und Währungskurs steuern. Die potenziellen Investoren haben dafür nur noch wenig Verständnis. Es ist schade, sagt die junge Shanghaierin Shi Pingping, denn an den chinesischen Börsen gibt es keine Firmen, die so gut wären wie Alibaba. Solche gehen immer ins Ausland. Für uns chinesische Anleger ist das sehr traurig. Unsere Politiker sollten verstehen, dass das ein falsches Signal ist. Für echte Reformen brauchen wir mehr positive Nachrichten. Viele fühlen sich unfair behandelt. Chinesen haben Alibaba schließlich groß gemacht, sagen sie, geben Milliarden auf den Shopping-Plattformen des Unternehmens aus. Den großen Reibach machen dann aber, sofern der Börsengang ein Erfolg wird, die Leute im Ausland. Es wäre nicht das erste Mal. Auch andere große Internetfirmen aus China wie Tencent, Baidu oder Weibo sind in New York oder Hongkong gelistet, das in Wirtschaftsdingen als Ausland gilt. Durch ein paar Schlupflöcher immerhin können Anleger doch am Alibaba-Börsengang teilhaben. Sie können in China in Aktien von Firmen investieren, an denen Alibaba Anteile besitzt. Deren Wert ist in den vergangenen Tagen gestiegen. Wer sehr viel Geld hat, kann auch in spezielle Investmentfonds investieren, die im Ausland agieren. Viele reiche Chinesen besitzen sowieso Auslandskonten. Normale Bürger sind aber auf die heimische Börse angewiesen und dort ging es in den vergangenen Jahren rapide bergab. Hier, diese Aktien habe ich für 90 Yuan das Stück gekauft, dann sind sie abgestürzt auf 3 Yuan, sagt diese ältere Dame in einem Shanghaier Börseninfobüro. Ich habe so viel Geld verloren. Warum können wir nur unter schlechten Firmen auswählen? Die nehmen unser Geld und machen sich aus dem Staub. Peking will die Kapitalkontrollen lockern. Doch wann und in welchem Umfang, das ist noch unklar. Wenn es geschieht, dürften sich die globalen Kapitalströme beträchtlich verändern.
Soweit unser China-Korrespondent Markus Rimmele. Das andere große Thema der Woche wurde gestern nördlich des alten Hadrianswalles verhandelt. Wo vor 2000 Jahren das Römische Reich endete, da wollten die Schotten jetzt eine neue Ära einläuten und sich von Großbritannien lossagen. Aber nachdem alle Stimmen ausgezählt waren, mussten sie feststellen, es gibt einige tausend Schotten mehr, die diesen Plan nicht so gut finden. Und deshalb bleiben die Schotten Briten und Großbritannien erstmal das, was es jetzt seit 300 Jahren ist. Was halten eigentlich die Börsenprofis in Frankfurt davon?
Dass politische Börsen kurze Beine haben, ist am Tag nach dem Schottland-Referendum gut zu beobachten. Am Morgen hatten die Finanzmärkte durchweg klar positiv auf den Ausgang der Abstimmung reagiert. Das britische Pfund hatte zugelegt, die Aktienmärkte waren gestiegen. Doch sehr schnell herrscht schon wieder die Tagesordnung vor. Dabei waren Händler wie Carsten Sommerfeld vom Handelshaus Tradegate besonders früh an ihre Arbeitsplätze geeilt. Schließlich stand viel auf dem Spiel.
Wir waren natürlich zeitig da, um das Ergebnis aus Schottland entgegenzunehmen. Am meisten erleichtert es in jedem Fall Spanien, weil die Katalanen hatten ja auch Interesse, diesen Weg zu gehen. Und damit dürfte ihnen hier der Wind aus den Segeln genommen worden sein. Und das hilft natürlich der spanischen Börse.
Die Sorge um die Unabhängigkeitsbestrebungen in vielen europäischen Ländern war es, die den Börsianern Kopfzerbrechen bereitet hatte. Entsprechend positiv ist vor allem an der Börse in Madrid das Signal aus Schottland aufgenommen worden. Die Katalanen haben eine ähnliche Abstimmung im November vor. Derweil beginnt die Analyse. Die Entscheidung der Schotten könne auch Auswirkungen auf den Verbleib Großbritanniens in der EU haben, heißt es bei Volkswirten. Immerhin hatten die Schotten angekündigt, in jedem Fall bei der EU bleiben zu wollen. Und ihre Stimmen sind beim britischen Referendum 2017 über einen möglichen Austritt ja nun dabei. Dass die Gefahr eines Auseinanderbrechens Europas nun geringer geworden ist, beruhigt auch Aktienmarktstratege Robert Halver von der Baader Bank.
Ich glaube, ein Jahr hätte die Büchse der Pandora aufgemacht, die Sezession Europa, das Auseinanderstreben hätte sicherlich hohe Dynamik bekommen. Das brauchen wir im Augenblick gar nicht. Ich habe ja mal gesagt, wenn schon Schottland, die Verbindung Schottland zu dem Königreich, die seit 300 Jahren zumindest funktioniert auf einem hohen Niveau, wenn das nicht funktioniert, wie gehen wir dann davon aus, dass Europa und die Eurozone noch funktionieren kann?
Inzwischen ist von der ersten Erleichterung nicht viel geblieben. Im Tagesverlauf hat der DAX einen Teil seiner Gewinne wieder eingebüßt und sogar das britische Pfund, das zunächst gestiegen war, hat diese Gewinne nicht halten können. An den Devisenmärkten beschäftigt man sich mittlerweile wieder mit der Notenbankpolitik, der Zinsentwicklung in den USA und entsprechenden Plänen der Bank of England. Mit anderen Worten, es herrscht sehr schnell wieder das Alltagsgeschäft. Oder, wie die Briten sagen würden, Business as usual.
Thank you, Samir Ibrahim, aus unserem Studio an der Frankfurter Börse. Lawrence Joseph, genannt Larry Ellison, ist inzwischen 70. Der in der New Yorker Bronx geborene Unternehmer ist Chef des US-amerikanischen SAP-Konkurrenten Oracle und aktuell der fünftreichste Mensch der Welt. Und als Besitzer des nach seinem Konzern benannten Segelteams ist er auch America's Cup-Sieger. Wer so viel Geld hat wie er und die älteste Sporttrophäe der Welt in seinem Wohnzimmer aufstellen darf, der könnte sich eigentlich zur Ruhe setzen. Genau darüber scheint Ellison gerade nachzudenken, berichtet Wolfgang Stuflesser.
Ellison ist der erste und bisher einzige Chef von Oracle seit der Firmengründung 1977. Nun soll eine Doppelspitze folgen. Safra Katz und Mark Hurd waren schon bisher seine Stellvertreter. Die 52 Jahre alte Safra Katz bleibt zuständig für Finanzen und übernimmt die Bereiche Recht und Produktion. Der 57-jährige Mark Hurd soll sich um Verkauf, Marketing und Strategie kümmern. Sie hätten seit Jahren gut zusammengearbeitet, sagt Ellison. Einen Grund für seinen Rücktritt nannte er nicht. An der Strategie des Unternehmens werde sich nichts ändern. Ellison selbst soll künftig den Verwaltungsrat der Firma leiten und als Chief Technical Officer für das Thema technische Entwicklung verantwortlich sein. Gleichzeitig mit dem Wechsel gab Oracle auch seine Quartalszahlen bekannt. Sie fielen schwächer aus als erwartet. Die Firma bietet vor allem Software, Hardware und Dienstleistungen für Unternehmen an und sieht sich vor großen Herausforderungen, weil Firmenkunden inzwischen häufig Softwareanwendungen lieber nach dem Prinzip des Cloud Computings in ausgelagerten Datenzentren leasen, statt die Programme gegen Lizenzgebühren auf eigenen Rechnern zu installieren. Larry Ellison gehört wie Bill Gates von Microsoft und der verstorbene Apple-Chef Steve Jobs zur Gründergeneration der 70er und 80er Jahre in der Computer- und Softwarebranche. Ellison galt als Freund und Berater von Steve Jobs und hatte zeitweilig bei Apple einen Direktorenposten inne. Mit Oracle wurde er reich. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt sein Vermögen auf umgerechnet 40 Milliarden Euro und führt ihn auf der Liste der reichsten Menschen der Welt auf Platz 5. Um einer Verurteilung wegen Insiderhandels zu entgehen, spendete Ellison vor 2 Jahren umgerechnet fast 80 Millionen Euro an seine eigene wohltätige Stiftung. Ellison hat einen Pilotenschein, liebt Yachten, schnelle Autos und besitzt die 6. Insel des US-Bundesstaats Hawaii. Sein Team Oracle USA gewann voriges Jahr den America's Cup im Segeln.
Wachwechsel auf der Brücke von Oracle. Aus den USA berichtete Wolfgang Stuflesser. Wenn ein Geschäft Inventur macht, dann ist jeder gefordert. Alle Angestellten sind beschäftigt, Lager und Verkaufsräume aufzuräumen und festzuhalten, was in den Regalen liegt. Der Kunde muss dann draußen bleiben, wegen Inventur geschlossen. Nun hat die Bundesregierung die inzwischen 3. Bundeswaldinventur in Auftrag gegeben. Sie ist fast abgeschlossen und soll im Oktober vorgestellt werden. Und da geht es im Wald genauso zu wie im Schreibwarengeschäft um die Ecke, außer dass der Wald bald nicht abgeschlossen wird. Mein Kollege Heiner Kiesel hat den Bundeslandwirtschaftsminister bei einem Waldbesuch begleitet und dabei viel über die Bedeutung der Forstwirtschaft gelernt. Und er weiß nun auch, was eine Waldinventur ist.
Und jetzt fange ich aber nicht an, Geheimnisse zu lüften, die auch bei mir schon zwar angekommen sind, aber Sie merken, ich bin dann ganz optimistisch. Gehen wir mal in den Wald und lassen uns etwas sagen.
Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt schreitet durch einen Wald nahe dem brandenburgischen Eberswalde. Er wird begleitet von Mitarbeitern des Thünen-Instituts für Waldökosysteme. Diese Bundesbehörde untersteht seinem Ministerium und kümmert sich um die Koordination der Bundeswaldinventur, die alle 10 Jahre den Zustand der deutschen Forste auflistet. 2 Jahre lang untersuchten und beurteilten die Fachleute den Wald an 60.000 geheimen Messpunkten. Heute darf der Minister ein Maßband anlegen.
So, dann gibt es dort Umfangbandmaß.
Ein Maßband.
Jawohl.
Der Durchmesser wäre jetzt 30 Zentimeter, ziemlich genau. In der Inventuraufnahme von vor 10 Jahren, das heißt, oder da stünde also jetzt dann drin, Durchmesser damals 25
etwa. Ja.
Der Wald ist gewachsen, so viel steht jetzt, wenige Wochen vor der offiziellen Vorstellung der Inventur schon fest. Ein gewaltiges Kapital soll sich da aufgebaut haben. Deutschland ist zu einem Drittel von Wald bedeckt. Der soll künftig verstärkt dafür sorgen, dass das Land unabhängiger von Öl und Gas wird, in der chemischen Industrie, beim Bau und der Energiewirtschaft. Bioökonomie, das sei Deutschlands Zukunft.
Heute, soweit kann ich das jetzt schon sagen, sind wir auf einem ganz guten Weg. Wir müssen uns jetzt darüber Gedanken machen, wie wir den Wald auch klimatauglich halten. Und ich will schlicht und einfach, dass der Cluster Waldholz, über 1 Million Menschen in Deutschland leben und arbeiten vom Wald und viel mehr wollen in den Wald auch ab und zu Freizeit oder wie auch immer gehen, dass wir eine Grundlage bieten, dass der Wald in Zukunft auch diese Funktion eines Clusters erfüllen kann.
Nachhaltig soll das geschehen. Das heißt, die verstärkte Nutzung soll den Wald nicht schwächen. Aber die Kriterien der Nachhaltigkeit sind vielfältig. Geht es um Masse oder um bestimmte Qualitäten als biologischen Lebensraum der Wälder? Die Waldstrategie der Bundesregierung erntet harsche Kritik. Die Bäume würden zu rasch geerntet und zu wenige Flächen sich selbst überlassen, meint der renommierte Waldaktivist Norbert Panek.
Wir müssen den Mut haben, unsere Wälder wieder altern zu lassen, sie reifen zu lassen, ihre natürliche Vielfalt sich wieder entfalten zu lassen. Das geschieht leider auf viel zu kleinen Flächen und auf viel zu wenigen Flächen in Deutschland. Und ich denke aber, dass dieses Ziel auch mit dazu beitragen wird, dass wir wieder Wälder erleben können, die uns auch seelisch ansprechen, die uns wieder das Gefühl geben, dass wir in einer natürlichen Umwelt uns bewegen können. Ich denke, dass für eine Industriegesellschaft ein ganz wichtiger Aspekt ist.
Panek hat es schwer, sich mit seinen Argumenten Gehör zu verschaffen. Das Bild, das die Deutschen vom Wald haben, ist eher der aufgeräumte Wirtschaftsforst, nicht der naturbelassene Urwald. Doch sie finden auch dort durchaus Erholung, so wie Landwirtschaftsminister Christian Schmidt.
Ich bin gern im Wald und fast kann man sagen, man blüht ein klein wenig auf. Ich habe eigene Erfahrungen im Wald und in der Familie mit Försterei und irgendwie bleibt es dabei, ökologischer Nutzen und was weiß ich alles und ökonomischer Nutzen hin und her. Wald reinigt die Seele.
So hört sich ein glücklicher und zufriedener Bundesminister an. Mit dieser Reportage aus dem schönen deutschen Wald, in dem unser Kollege Heiner Kiesel einen Tag an der frischen Luft verbringen durfte, endet unser Podcast für heute. Erhard Bürger in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann im Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören. Wir sagen Danke für Ihr Interesse an den anderen Angeboten, die wir in dieser Woche für Sie hatten. Am nächsten Montag sind wir wieder für Sie da. Und bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.